Nach der Wahl von Donald Trump, gibt es neue Chancen für die Schweiz oder vor allem Risiken? Verhältnis Schweiz-EU, braucht es jetzt erst recht einen neuen Vertrag oder zeigt die Auflösung der deutschen Regierung, wie schlecht es um Europa steht? Und nahezu Nachzahlen in die private Vorsorge in der dritten Säule. Ist das ein Steuergeschenk für Reiche oder wichtig fürs Alter? Das ist der Sonntag live. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön sind Sie dabei. Und das ist heute meine Runde. Corinna Gredig, sie ist Fraktionspräsidentin der Grünliberalen und Zürcher Nationalrätin.
Guten Abend.
Der Marcel Dettling, er ist Präsident der SVP und Nationalrat aus dem Kanton Schweiz.
Guten Abend zusammen.
Und der Matthias Ebischer, er ist SP-Nationalrat aus dem Kanton Bern.
Guten Abend.
Schön, sind ihr da. Lust und Frust von der Woche, der Mittwoch, hat eigentlich gerade beides gebracht. Zuerst die klare Wahl von Donald Trump, einem Mann, der die Demokratie nicht besonders hoch gewichtet, selber schon verurteilt worden ist und ohne rot zu werden lügt. Dann der Bruch der deutschen Ampelregierung mit einem peinlichen öffentlichen Gezänk der Betroffenen. Und der Tag noch ein bisschen gerettet hat dann wenigstens nach Kamala Harris am 10. Abend mit einer eindrücklichen Rede nach ihrer Niederlage. Vermutlich ihre beste überhaupt. Leider wahrscheinlich ein bisschen zu spät aus ihrer Sicht. Corinna Gredig, Lust und Frust bei dir?
Frust geht in die gleiche Richtung. Ich habe am Dienstagabend haben wir da die US-Wahlen geschaut und dann ist meine 13-jährige Tochter zu mir gekommen mit so einer Liste mit allen Lügen und was Donald Trump jetzt in der letzten Zeit alles so gesagt hat und hat mich dann gefragt, kann denn das wirklich sein? Kann man dann so Sachen sagen, wenn man Präsident werden von den USA? Und ich habe dann irgendwie probiert, das zu erklären. Ist mir schwierig. Also ist mir nicht wirklich gelungen. Als Eltern tust du ja immer erklären, nicht lügen und alles, oder? Und dann wird so einer gewählt. Das war eigentlich so mein grosser Frust. Lust. Gestern, ich glaube, wie viele andere, bin ich aus dem Nebel mehr dem so habe mich können da rausziehen in die Höhe quasi und bin auf der Speer auf eine wunderschöne Wanderung und habe so auf das Nebelmeer runterschauen. Das war wirklich so mein Highlight von dieser Woche.
Er hat heute umgekehrt den Weg von der Sonne in Nebel. Lust und Frust bei dir, Marcel Dettling?
Ja, die Lust ist klar. Der goldige Herbst, den wir jetzt dann können geniessen können, oder Abschluss. Ab dem Dienstag wird es wahrscheinlich etwas kälter. Zumindest bei uns oben gibt es Schnee. Mit den Kindern haben wir Velo fahren heute. Aber wir sind natürlich nicht allein gewesen. Alle, die im Nebel unten waren, sind auch gewusst. Die hocheibrige Region ist super. Da kommen wir alle dort rauf. Nein, aber es ist goldig, was wir jetzt erleben und erlebt haben die letzten Tage. Und der Frust ist ein bisschen die Bilder, die ich gesehen habe von Amsterdam, wo sie Jagd gemacht haben auf jüdische Fans von Clubs, von einem Club, Fußballclub. Also das ist regelrecht ein darauf hinschlagen und organisiert gewesen, wenn man jetzt da auf die Juden losgeht. Berlin, ähnliche Szene. Und haben wir in der Schweiz eine Juso, die aufruft, kauft nicht bei Juden. Und da stimme ich schon ein bisschen nachdenklich, wenn man denkt, der Zweite Weltkrieg ist noch nicht so lange vorbei. 6 Millionen jüdische Gefallene in diesem Krieg, was es gekostet hat, die haben das Leben lassen. Und jetzt kommt man. Und vermeintlich unter dem Begriff «Rette Palästina» macht man jetzt den Judenhass. Und auf der linken Seite niemand interessiert. Und jetzt Ausschreitungen, Amsterdam, Berlin, da frage ich mich schon, was haben wir da auf Europa hineingelassen? Was für Leute haben wir da angezüchtet in diesem Europa?
Danke vielmals. Matthias Ebischer, Ärger und Freude bei dir.
Ja, ich habe mir gerade überlegt, was meine Lust ist von der Woche, als ich bei dir gefahren bin. Und eigentlich habe ich gemerkt, dass das meine Töchter sind, meine vier. Die Älteste hat jetzt gerade eine Zimmerinnenlehre abgeschlossen und kann super shooten. Hat heute ein entscheidendes Goal gemacht. Und die Zweite studiert Politologie und Geschichte. Und die kommt viel erzählen, ist auch total happy. Die Dritte ist im Gimmerie gefädelt und hat einen super Kolleginnenkreis. Auch sehr happy. Und die Kleinste ist ein Frohgemüt und singt die ganze Zeit. Und so. Das ist wirklich eine Freude.
Doch,
es ist nicht immer so.
Aber Ärger gibt
es auch. Es ist nicht immer so. Aber einfach, jetzt habe ich gedacht, jetzt läuft es mir sehr gut. Punkt an die Töchter. Und der Frust ist leider der Nebel. Ich kann es nicht anders sagen. Also jetzt haben wir schon eine Wettersendung. Aber der Nebel geht mir wirklich auf den Geist. Könntest du mir doch mal zu einem Bier einladen? Du bist ja immer, über dem Nebel. Oder?
Wir kommen zum ersten Thema. Kästaugelangs hin und her. Kein knappe Resultat in den Bundesstaaten, sondern ein klarer Sieger hat es am Mittwoch gegeben.
Donald Trump wird wieder US-Präsident. Für Kamala Harris und Demokraten ist das eine bittere Niederlage und sie werden müssen zünftig über die Bücher. Die Wahl ist überraschend deutlich ausgefallen. Warum hat die USA so gewählt und was bedeutet der Präsident Trump für die Schweiz?
Matthias, du hast ja viele Male jetzt den Teufel an die Wand. Aber ist das nicht ein bisschen ein einfaches Bild, wenn man es so ein bisschen aus Schweizer Perspektive anschaut?
Ja, es gibt ja da verschiedene Ebenen, für das zu beurteilen. Oder es liegt mir fern, ein demokratischer Prozess in einem anderen Land, wo schlussendlich ein solcher Präsident hinten rauskommt. Und er hat ja Mehrheiten überall. Also er hat Mehrheiten bei den Leuten, nicht so wie vor 8 Jahren, wo er mit eigentlich einer Minderheit von den Leuten ist gewählt worden. Er hat in beiden, im Repräsentantenhaus und im Senat hat er ohne Mehrheit. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das muss man einfach akzeptieren und muss man von mir aus gesehen auch nicht kommentieren. Aber ich bin natürlich schon sehr besorgt, das kann ich jetzt sagen, weil man weiss nicht, was der Trump macht. Manchmal habe ich das Gefühl, der steht am Morgen auf und weiss selber noch nicht, was er macht. Und ich hoffe, dass er nicht alles das macht, was er im Wahlkampf versprochen hat. Also für mich der wichtigste Punkt ist der mit dem Ukraine-Krieg, wo er gesagt hat, er trete eventuell aus der NATO aus. Und ich habe Jahrgang 67, für mich sind Amerikaner. NATO war immer meine Versicherung. Da habe ich gewusst, wenn die Russen kommen, wir hatten Prag, wir hatten Ungarn, dann sind die Amerikaner Versicherung. Und jetzt, wenn die aus der NATO rausgehen, oder wenn er wirklich das Warmich, das er angedroht hat, ist die Versicherung weg. Und das macht mir sehr Angst, kann ich sagen.
Corinna Gredig hat es am Anfang ein bisschen gesagt, oder? Verurteilter Straftäter, Sexist, Lügner. Würdest du so jemanden als SVP-Bundesrat, weil er ist doch ein unmöglicher Typ.
Ja, es kommt immer darauf an, was hast du vielleicht auf der anderen Seite. Oder? Sind die wenigen Verlogenen in der ganzen demokratischen Partei, die in Amerika die Vorherrschaft hatte, die letzten 4 Jahre, oder haben die Leute gesagt, nein, so geht es
ja,
nicht weiter.
Ja, als Typ, als Mensch.
Ja, aber schlussendlich haben sie jetzt entschieden, wie der Matthias Ebisch gesagt hat, demokratisch, es ist die Mehrheit im Volk, es ist die Mehrheit von den Elektorenstimmen, die es muss sein. Und ich bin froh, ist es so ein klarer Entscheid. Oder? Das sind Diskussionen wegen Wahlfälschungen, die er vor 4 Jahren gesagt hat, sind passiert, wo wahrscheinlich nicht so war, aber das ist vom Tisch, jetzt ist es klar, es ist in beiden Ebenen ist es klar gewählt worden mit ihm. Und was uns jetzt als Schweiz betrifft, das werden wir müssen schauen. Aber ich meine, für uns auch einen Einfluss hat selbstverständlich, wer wird Botschafter in der Schweiz. Und der, den wir jetzt hatten, meine, der ist jetzt auch nicht zimperlich umgegangen mit der Schweiz. Wir sind noch Profiteure, wer so einen Donut zeigen wir. Hätte können sagen, Willi Sauerringli, hat den Pass zu der Schweiz. Und mit dem Vorherigen, den Trump eingesetzt hat, haben wir sehr gute Beziehungen dürfen pflegen als Schweiz. Auch wirtschaftlich einen guten Austausch gehabt mit ihm. Und da liegen meine Hoffnungen bei ihm, dass auch wirtschaftlich das weitergeht. In den letzten 20 Jahren, das muss man eigentlich sagen, die Exportwirtschaft von 14 Milliarden auf über 49 Milliarden gestiegen. Also wichtiger geworden als zum Beispiel Deutschland, oder? Also, der Staat Amerika.
Aber du siehst vor allem Chancen, stimmt dich positiv. Matthias Ebischer vor allem Risiken. Wo stehst du?
Das ist genau das, was ich auch anknüpfen möchte. Also die USA ist für uns ein wichtiger Handelspartner, der zweitwichtigste nach der EU. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, ob der Trump eben, so wie du gesagt hast, Matthias Ebischer, oder ob er das wirklich umsetzt, was er gesagt hat. Und er hat im Wahlkampf klar gesagt, America first, und das gilt auch für amerikanische Produkte. Amerikaner sollen amerikanische Produkte kaufen. Wir sind aber als Schweiz darauf angewiesen, dass man eben auch Schweizer Produkte kauft. Und wenn er das wirklich macht, wenn er die Zölle so fest auftut, wie er sagt, dann wird es für uns, wo wir ein Exportland sind, eben auch schwieriger.
Aber sind wir nicht zu klein für das? Dass man da im Fokus ist ja China, im Fokus ist vielleicht Deutschland mit der Autoindustrie.
Also, das ist ja noch ein bisschen schwierig jetzt abzuschätzen, weil wir wissen ja nicht, was er macht. Er hat ja gesagt, er tue Zoll auf 20%, für China auf 60%. Bei seiner letzten Präsidialzeit hat er ja mit China einen Deal machen. Jetzt hat er gesagt, für China sind Zoll bei 60%. Wir wissen ja nicht, was er macht. Also, wenn er jetzt die 12-20% aufentut, hat es sicher für die Schweizer Exportwirtschaft auf Amerika einschneidend, das ist klar.
Deine Parteikollegen reden von einem Freihandelsabkommen. Wir sind ja schon dran, glaube ich, seit Ende Obama ist man da dran, es hat nie zum Erfolg geführt. Warum ausgerechnet jetzt, wenn er eben sagt, wir wollen Zölle aufentun, wieso sollte er da der Schweiz
entgegenkommen? Das muss ich ein bisschen unterscheiden. Oder? Mit China hat er natürlich Probleme, als billige Produkte kommen in die USA. Da mögen sie nicht nachher mit den Preisen. Und die Produkte, die die Schweiz verlassen, richtig gut. Das sind ja qualitativ hochstehende Produkte, auch nicht im untersten Bildungssegment. Also er hat schon etwas anderes im Fokus, die Schwemme von Produkten, die aus China kommen. Und darum ist es nicht abwegig, was Frau Martullo jetzt gesagt hat, dass wir weiter den Weg gehen in Richtung bessere Verträge betreffend die wirtschaftlichen Beziehungen. Also wir müssen ja das anstoßen von unserer Seite, wenn wir jetzt schon jemanden haben, der möchte in die Richtung arbeiten. Aber da dürfen wir uns auch nicht überschätzen als Schweiz. Oder? Er hat andere Handelsbeziehungen, die natürlich wichtiger sind für die Amerikaner als jetzt für die Schweiz. Aber für uns, im umgekehrten Fall, ist es wichtig. Und wegen der Zölle dürfen wir nicht vergessen. Ich meine, die EU hat jetzt auch Zölle aufgefahren gegen China, wegen der Auto. Oder? Also, es ist nicht nur Amerika, jetzt versucht man ein bisschen, das an denen in die Schuhe zu schieben. Aber am Schluss ist jetzt die EU, die auch gesagt hat, mit diesen Autos aus China fertigen, jetzt müssen wir Zölle rauffahren, sonst geht die deutsche
Autoindustrie total kaputt.
Okay.
Er hat es noch nicht gemacht.
Aber das zeigt ja die ganze Entwicklung. Man geht weg vom Handel miteinander, sondern jeder schaut für sich. Und Donald Trump wird das noch akzentuieren.
Ja, das ist es. Also, wenn man seine Aussagen, die er im Wahlkampf gemacht hat, wenn er nur die Hälfte davon umsetzt, dann geht er weg von dem Gemeinschaftlichen und hin eben mehr schauen, dass einfach der Eigene, dass der USA gut geht und der Rest ist immer gleich. Und die Diskussion da zeigt ja auch ein bisschen, oder? Was wir haben werden, ist mehr Unsicherheit, sowohl was die Sicherheitslage in Europa anbelangt, als eben auch die Wirtschaft. Wie wird es da weitergehen?
Vielleicht betreffend Sicherheit würde ich einfach noch etwas sagen wegen der NATO. Da hat er einfach gesagt, ihr europäischen Staaten, ich bin nicht mehr bereit, alles zu tragen, die Last. Macht endlich eure Hausaufgaben in Europa. Investiert selber in die Sicherheit. Ihr könnt euch nicht immer verlassen, dass die Amerikaner helfen können. Also investiert selber in die Sicherheit. Das, was ihr in den letzten 20 Jahren sträflich vernachlässigt habt. Also ihr, wir, oder auch in der Schweiz, sind auch betroffen. Das ist seine Kernaussage.
Also braucht es mehr Sicherheit. Der Gerhard Pfister will die Schweiz näher an die NATO anbringen. Mehr Investitionen ins Armeebudget. Da diskutiert man schon ein Zeitchen dran. Bist du auch, sagst du jetzt auch nach dem Donald Trump, müssen wir da wirklich noch mehr investieren?
Oder also sollte der Donald Trump sich zurückziehen aus dem Ukraine-Krieg? Weil Amerika war der grösste Player im Ukraine-Krieg. Wir reden, glaube ich, von 60 Milliarden. Und wenn er jetzt wirklich weggeht, also, dann ist klar, dann müssen alle zusammenstehen. Es geht um nichts weniger als um Demokratie in Europa. Und es geht auch um unsere demokratischen Werte, die müssen wir verteidigen. Und die können wir in Europa nur alle miteinander verteidigen. Das heisst, das ist NATO. Er hat sogar gesagt, er gehe aus der NATO. Das wäre eine Katastrophe. Ich hoffe, er mache nicht alles, was er gesagt hat. Und die Schweiz gehört dort dazu.
Auswirkungen hat die Wahl auch auf Europa. Welchen Weg soll die Schweiz jetzt wählen?
Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU sind angespannt. Das könnte sich nach der Wiederwahl von Donald Trump noch verstärken. Streit zwischen den USA und der EU könnten auch die Schweiz beeinflussen. Steht die Schweiz da vor einer grossen Herausforderung und werden allenfalls Verhandlungspositionen geschwächt?
Am gleichen Tag, wo Donald Trump gewählt worden ist, wo die deutsche Ampelkoalition zusammengebrochen ist, hat der Bundesrat über den Vertrag mit der EU diskutiert. Wie gross ist dein Glauben, dass es da eine mehrheitsfähige Lösung gibt?
Wir haben die bilaterale 1, wir haben die bilaterale 2 gehabt. Die haben beide grosse Mehrheiten bekommen, auch vor dem Volk. Und man weiss jetzt seit 10 Jahren, dass wir den bilateralen Weg müssen weiterentwickeln. Und jetzt sind wir quasi auf der finalen Gerade, kurz vor dem Ziel. Und können dann nächstes Jahr und übernächstes Jahr dann über das Paket da diskutieren. Ich bin überzeugt davon, dass das Paket eine Mehrheit kann haben vor dem Volk. Weil wir alle wissen, der bilaterale Weg, das ist eigentlich ein Erfolgsmodell. Und den müssen wir weiterführen. Und all die Gegner, die jetzt auftaucht sind, die reden immer davon, was sie nicht haben wollen, aber nie davon, was dann ihre Alternative ist und haben da einfach keine Lösung.
Braucht es jetzt nicht erst recht das Zusammenstehen mit Europa? Wir sind ja Teil von Europa, ob wir wollen oder nicht, denn wir sind mitten in Europa. Die Aussicht auf ein Freihandelsabkommen mit den USA anspruchsvoll bis schwierig. Ist es nicht der richtige Weg, zu sagen, das sind unsere natürlichen Verbündeten und dort müssen wir weitergehen?
Also wirtschaftlich gesehen sieht man einfach, dass die EU an Bedeutung verloren hat für die Schweizer Exportwirtschaft, dass die Amerikaner eben sehr stark im Aufschwung gewesen sind in den letzten Jahren. Mal drei in den letzten 20 Jahren. Deutschland abgelöst worden von den Amerikanern als wichtigste Exportnation. Aber man muss es weiterhin geregelte Verhältnisse haben. Ich glaube, das streitet überhaupt nicht mehr ab. Aber der Einspieler vorher hat es eben genau gezeigt. Wenn der Amerikaner jetzt ein Problem mit der EU hat, stehen wir doch viel besser dran, wenn wir eigenständige Lösungen haben, auch mit den Amerikanern, wenn wir nicht allzu nahe sind und gleiches Recht übernehmen und gleiche Richter übernehmen wie die EU, sondern dass wir selber frei entscheiden können, mit wem und mit allen auf der Welt müssen wir Handel betreiben. Und das ist also das Gefährliche daran, wenn wir jetzt einfach uns an denen orientieren, die schlecht macht, an den Brüsseler, den Nicht-Demokraten, aber Bürokraten, dass wir einfach das Gleiche machen wollen, was die auch falsch machen. Man sieht es jetzt. Also, die Schweiz steht am besten da, europaweit.
Das stimmt
europaweit
nicht,
steht die Schweiz
aber
am besten.
Aber Marcel, da. Von den Zahlen noch, oder? Über, also fast 60% von unseren Export gehen in die EU. Die USA ist der zweitwichtigste mit 13%. Das ist ein riesiger Unterschied. Und wenn wir doch Stabilität wollen, dann können wir es doch uns jetzt nicht verscherzen mit unserem mit Abstand wichtigsten Handelspartner.
Aber muss
die Zahlen zeigen einfach in eine andere Richtung.
Der Marcel hat gesagt, etwas Spannendes. Oder jetzt in dieser Situation, wo jeder wieder ein bisschen mehr anfängt, auf sich selber zu schauen, ist es vielleicht besser, wenn die Schweiz nicht zu abhängig ist von dem?
Es ist einfach absolut nur so viel über eine Nasenspitze ausdenkt. Ich habe vorhin gesagt, es geht um viel mehr. Wir können schon über Wirtschaft reden. Und da bin ich natürlich auch der Meinung. Also, mehr als 50% exportieren wir in die EU. Und Amerika ist Nummer 2. Also, das muss man sagen. Du vergleichst jetzt immer mit Deutschland. Das ist ein Land in der EU. Also, wir müssen mit der EU gute Beziehungen haben, wirtschaftlich gesehen. Aber ich will nicht von der Wirtschaft reden im Moment. In dieser Situation, in der wir jetzt sind, auch nach den amerikanischen Wahlen, geht es hier um Krieg oder Frieden in Europa. Und ich muss noch sagen, also das macht mir grösste Sorgen. Also wenn wirklich der Trump, wenn Amerika aus der NATO rausgeht, oder hat das schon gesagt während dem Wahlkampf, dann haben wir ein Problem und dann müssen wir zusammenstehen. Und dann kann nicht die Schweiz abseits stehen und sagen, die umliegenden Länder, Schweiz, die tun uns schon beschützen, wenn irgendetwas
passiert. Also das ist ein klares Zeichen, wo Matthias Seppischer sagt. Wir in Europa sind eben alle in Europa.
Ja, aber Instabilität gibt es ja vor allem, wenn es wirtschaftlich nicht mehr läuft. Wenn wir jetzt sehen, was in Deutschland passiert, wenn die Autowerke geschlossen werden mit allen Zuliefern, dann gibt es innere Unruhe in einem eigenen Land. Das ist ganz so gefährlich, wie wenn du angegriffen wirst von einem anderen Land. Darum müssen wir schon schauen, wirtschaftlich stabile Verhältnisse, und zwar mit allen Exportnationen, die wir haben von der Schweiz aus. Sonst kann es ganz gefährlich werden, auch innenpolitisch. Und das zeigt eben, dass wir in den letzten 20 Jahren zu wenig in die Sicherheit investiert haben. Wir haben uns immer auf andere verlassen. Europa hat sich auf die Amerikaner verlassen. Das funktioniert nicht mehr. Und darum sind wir in der Schweiz auch gehalten, jetzt endlich an der Armee genügend Finanzen zu geben. Das, was ihr ja leider verhindert
habt. Ich möchte auch beim Vertrag mit der EU bleiben.
Oder, also für mich ist klar, auf den Vertrag, auf die Verhandlungen, die wir jetzt haben, hat das alles keinen Einfluss. Also wir dürfen uns auch nicht lange Druck setzen, sondern wir müssen, der Bundesrat muss die Verhandlungen fertig machen. Es ist klar, die kommen nachher ins Parlament, die müssen vor das Volk kommen.
Und aber können wir uns das Ablehnung klar, dass, leisten?
Es gibt nur eine Mehrheit, wenn Schutzklausel drin ist. Das heisst, wenn wir Personenfreizügigkeit helfen mitentscheiden und wenn die Löhne geschützt sind in der Schweiz. Und das ist klar, die zwei Punkte müssen erfüllt sein. Dann kommt es ins Parlament und dann kommt es vor das Volk. Wenn das nicht ist, wird es nie eine Mehrheit geben. Die SVP wird immer dagegen sein. Das heisst, alle anderen müssen im gleichen Boot sein.
Aber das Risiko, wenn es eben keine Schutzklausel drin hat, zum Beispiel, können wir uns dann das leisten? In der jetzigen Situation. Oder sollte man noch ein bisschen auf Zeit spielen? Vielleicht noch mal ein besseres Ergebnis aushandeln, wenn Europa sowieso nicht mehr so eng zusammen ist, wie es vielleicht noch war vor 10 Jahren?
Ja, also ich möchte einfach, dass wir uns nur mal vor Augen führen. Der bilaterale Weg ist ein Erfolgsmodell der Schweiz.
Um jeden Preis?
Und den zu verlassen, der hat einfach ein Preisschild und das wird enorm teuer für uns. Und wir haben ein Gesamtpaket, das wir nachher überkommen. Und jetzt sind wir auf der Zielgeraden und verhandeln noch die letzten Punkte aus. Und wenn das Paket da ist, dann kann jede Partei für sich entscheiden, wie sie das sieht und ob sie da Punkte hat, wo man allenfalls innenpolitisch noch wieder flankierende Massnahmen machen kann. Aber dass jetzt schon schlecht reden, jetzt, wo man noch nicht einmal weiss, was drinnen ist, das macht wirklich keinen Sinn. Und das ist auch sehr, sehr ein bisschen angsthasig, wie wir da teilweise unterwegs sind. Wir können doch als Schweiz das auch mit ein bisschen Selbstvertrauen nachher umsetzen.
Mit Selbstvertrauen statt angsthasig?
Nein, die Diskussion zeigt jetzt exemplarisch. Man redet ein bisschen von den Nebenschauplätzen. Aber ums Grundsätzliche. Fremdes Recht übernehmen. Automatische Rechtsübernahme. Wenn Brüssel etwas bestimmt, dass wir nachher automatisch das Recht übernehmen. Dass wir fremde Richter übernehmen müssen, die über die Schweiz entscheiden. Kommt doch nicht in Frage. Da können wir noch lange diskutieren. Es braucht Schutzklauseln und es braucht Lohnschutz. Das Hauptbestandteil für unsere direkte Demokratie, die das Volk entscheidet, wo die EU überhaupt nicht kennt, dass das Volk etwas zu sagen hat. In der Schweiz ist das Volk absolut die entscheidet. Und am Schluss gilt es, was wir umsetzen haben im Parlament. Und das ist nachher obsolet. Da können wir noch Pseudo-Abstimmungen durchführen und die EU kassiert das. Und als Dank dürfen wir noch Strafgebühren zahlen, richtig? Und das sind wir nicht bereit.
Das ist der Hauptbestandteil. Es ist immer so, wenn jemand behauptet, wir müssen fremdes Recht übernehmen, dann muss irgendjemand herstehen und sagen, das ist nicht so. Wir tun bei jedem Vertrag, kann die Schweiz sagen ja oder nein. Wir haben natürlich nachher Konsequenzen,
genau.
Das ist klar. Aber einfach, dass das einfach nicht so im Raum bleibt stehen. Jetzt habe ich das gemacht heute, wenn der Marcel Deckli.
Voilà. Du hast jetzt gerade gesagt, wir müssen nachher Tributzahlungen leisten. Das gehen wir rein.
Wir
müssen Strafgebühren
zahlen. Es ist nicht so, dass wir nachher nichts mehr zu sagen haben. Wir haben genau
ich habe gesagt, es gibt Pseudo-Abstimmungen.
Man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Oder wir kennen doch alle Samstagmorgen, einen März. Wir haben bei uns im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, in der Gemeinde Mur, haben wir jedes Jahr eine Kilbi. Und wenn man jetzt in Stand will, dazustellen zu dieser Kilbi, dann hat es gewisse Regeln, die man einhalten muss. Und genau das Gleiche ist jetzt beim Markt EU, Europa. Wenn wir als Schweiz den Schweizstand zum Markt Europa anstellen, auch wenn wir unsere Produkte verkaufen, müssen wir uns eine gewisse Regel halten, die für jedes Land gelten tut.
Das stimmt.
Also so schlimm ist das nicht, Marcel.
Mit Amerika haben wir keine solchen Verträge. Mit China haben wir keine solchen Verträge. Mit Indonesien haben wir keine solchen Verträge. Wichtige Exportnationen für die Schweiz. Keiner macht so einen Knebelvertrag mit der Schweiz, wie es die EU macht.
Das stimmt überhaupt nicht. Wenn ich dazu muss, glaube ich wirklich, du hast vorher gesagt, ja, das Volk kann am Schluss entscheiden. Nein. Ist die Hürde nicht zu hoch? Die Hürde mit dem, was der Marcel
Kettling sagt. Also für Nein zu sagen, nachher am
Argumentation, fremde Richter, Argumentation, Rechtsübernahme.
Wir reden jetzt die ganze Zeit von Wirtschaft. Ich probiere ja immer noch ein bisschen zu sagen, es geht jetzt im Moment nicht nur um Wirtschaft, sondern es geht um unsere demokratischen Werte.
Genau.
Und in Europa sind die gefährdet. Wir haben einen Krieg in Europa. Wir haben einen Krieg, der mittlerweile nicht der Weltkrieg ist, aber es stehen Nordkoreaner auf der Seite der Russen. Und auch hier in der NATO, je nachdem, was jetzt der Trump macht, wird es irgendwie anders rauskommen. Und also, wir müssen nicht immer nur über Wirtschaft reden. Europa muss jetzt zusammenstehen und die Schweiz gehört zu Europa.
Ja, aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also das eine
ist sicherheitstechnisch.
Ja, das ist sicherheitstechnisch.
Und das andere ist seit 80 Jahren.
Ja, aber das andere ist der Knebelvertrag, wo wir jetzt müssen unsere direkte Demokratie abschaffen. Und da gibt es kein Komma von unserer Seite, wo wir da werden.
Das können wir dann noch einmal machen, wenn es die Abstimmung kommt.
Wir haben noch mal ein Thema. Der Bundesrat will die freiwillige Altersvorsorge Säule 3a stärken.
Wer ein AV-pflichtiges Einkommen hat und privat will seine eigene Altersvorsorge planen und dazu auch noch Steuern sparen, der kann Geld in die Säule 3a einzahlen. Wer das in den vergangenen Jahren nicht gemacht hat oder nur teilweise, der soll gemäss dem Bundesrat das können nachholen. Dafür soll die Verordnung angepasst werden. Wird so die Säule 3a gestärkt oder bedeutet das einfach unnötig mehr Kosten für Bund, Kantone und Gemeinden?
Marcel Dettling, 100 bis 150 Millionen weniger Steuereinnahmen für den Bund und 200 bis 450 Millionen weniger für die Kantone. Das können wir uns doch eigentlich gar nicht leisten.
Ja, das Positive daran ist, muss man ein bisschen vorschauen. Wenn einer für sich selber sparen fürs Alter, kostet er im Alter den Staat weniger. Und das ist ja eigentlich positiv. Wir wollen ja die Leute eigentlich zum Sparen animieren. Klar, wir hätten weitergehen. Der Bundesrat ist jetzt dem ein bisschen den Mittelweg gesucht. Was ich nicht verstehe, ist der Bundesrat selber, der vor einem Monat gesagt hat, jetzt wollen wir mehr Steuereinnahmen generieren, indem wir eben genau auf dieser dritten Säule und zweiten Säule wenn Kapitalbezüge höher besteuern. Und jetzt einen Monat später sagt er, juppi du, ich weiss nicht mehr, was ich vor einem Monat gesagt habe. Und jetzt wollte ich das sogar noch belohnen. Also die bundesrätliche Strategie kann ich nicht verstehen. Am Schluss meine ich, er hat das Richtige gemacht. Jetzt das mal. Bei der vorherigen Entscheidung vor einem Monat ist er total im Abseits. Ich weiß nicht, von was da
also, Bundesrat ingeritten worden ist. Für die Selbstverantwortung, für die Eigenvorsorge. Ein Drittel bis die Hälfte zahlt regelmäßig ein. Das ist doch gut. Das unterstützt aufs Alter und das hilft den Menschen.
Also, der Marcel Dettling muss wissen, dass in seinem Parteinamen der V für Volk steht. Oder? Und man muss wissen,
darum 13%
der Leute. Nur 13% der Leute können die 7'000 Franken jährlich einzahlen in die Säule 3a. Also wir reden von den reichsten 13%, die schlussendlich von der Regelung profitieren können. Also die Regelung, muss man vielleicht noch einmal sagen, sie soll, wenn sie früher ein Jahr, 10 Jahre zurück, einmal nicht haben können, die 7'000 einzahlen, kann man so nachträglich und man kann nachher Steuern sparen mit dem. Also die reichsten 13% sollen profitieren. Und ich mache jetzt etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe nämlich hier ein Zitat aus der NZZ vorgenommen. Ich muss es ablesen, dass ich keinen Fehler mache. Der Hans-Uli Schöchli hat geschrieben in der NZZ, der schon nicht bekannt ist als Sozialist, sondern eher marktliberal kommentiert. Es profitieren all diejenigen, die es nicht nötig hätten. Und wenn sogar die NZZ das schreibt, das sagt recht.
Hat der Matthias Abisch schon nicht recht?
Ich hätte es am liebsten so, wie wir es jetzt haben. Die Säule 3a ist doch ein wichtiger Teil von unserer Altersvorsorge. Man kann, wenn man solid gespart hat, dort einzahlen. Die Leute kennen das System so, wie es heute ist. Und da bin ich so ein bisschen beim Marcel Dettling, oder? Vor ein paar Wochen hat der Bundesrat so ein Signal gegeben, dass man es quasi irgendwie ein bisschen schwieriger machen will, die Säule 3a zu benutzen. Und jetzt geht es irgendwie in die gegenteilige Richtung. Am besten wäre, wenn man das einfach gar nicht antasten würde und es würde so lassen, wie es jetzt war und sehr gut funktioniert hat.
Und was wird jetzt passieren? Profitieren tun einerseits Banken und profitieren tun die, wie der Matthias Sebischer sagt, die es gar nie brauchen würden. Die nämlich genug Geld auf der Seite haben, um dort nachzahlen.
Gut, die ganz Reichsten brauchen es ja sowieso nicht. Die, ich weiß nicht, ob die 3a sogar machen, aber die betrifft sie wahrscheinlich nicht. Aber ein rechter Teil vom Mittelstand, die werden selbstverständlich profitieren. Und ich habe das Interesse, auch als Volksvertreter, dass wir im Alter wenig Altersarmut haben und dass möglichst viele Leute selber durchkommen und sparen in der Zeit, dann hast du in der Not. Also es profitieren die, die möglichst jetzt schon sich Gedanken machen, was ist, wenn ich 65 bin, jetzt ein bisschen mehr sparen. Klar, du hast steuerliche Vorteile, das muss ja einen Anreiz geben, sonst macht man es ja
gar nicht. Das ist wirklich neben dem Volk durchpolitisiert. 13% kommen in Genuss von dieser Steuererleichterung. Und nur die, die jedes Jahr am Schluss zu viel Geld haben, nämlich 7'000 Franken, dass sie 3a einzahlen können.
Aber vielleicht auch die, die es gespart haben, die es auf
Zeit
haben.
Aber es sind 13%, die 7'000 zu viel haben und nachher vielleicht noch zusätzliche 7'000 zu viel haben. Es hat der Mittelstand in der Schweiz hat das Geld nicht mehr. Mieten, Krankenkassen gehen auf, Krankenkassenprämien. Und man hat nicht Ende Jahr noch 7'000 Stutz, die man einzahlen kann. Schon gar nicht zweimal 7'000 Stutz. Betrifft nur die Reichen.
Also die 13%, muss man sagen, das war mit der jetzigen Regel. Darum will sie den Bundesrat jetzt ändern und mehr Anreiz machen, dass eben mehr als 13% werden am Schluss. Das ist ja die Absicht vom Bundesrat. Und das verstehe ich auch. Oder? Altersarmut, da haben wir da niemand Interesse daran, dass das herrscht in der Schweiz. Und darum ist es wichtig, dass man das unterstützt.
Geht es nicht darum, um Lücken zu füllen, wenn es einem eben halt wieder mal besser geht, wenn man einfach 2-3 Jahre halt nicht zu voll hat können einzahlen konnte, weil man es sich nicht hat können leisten konnte?
Ja, also wo es vor allem eine grosse Lücke gibt, ist jetzt beim Bund, bei den Kantonen. Und man redet die ganze Zeit darüber, dass wir ein Finanzproblem haben beim Bundeshaushalt. Darum kommt für mich jetzt diese Vorlage wirklich zur Rundzeit.
Das ist gerade noch ein guter Satz. Wir haben beim Bund nicht das Problem auf der Einnahmenseite, oder? Das, was wir jetzt hier reden, das wäre auf der Einnahmenseite, wo es weg geht. Einnahmen haben wir in den letzten Jahren immer viel, viel mehr gehabt. Bei den Ausgaben haben wir das Problem. Und da lade ich euch ein.
Aber
endlich bei den Ausgaben über die Bücher zu gehen.
Es ist klar, Steuern, das sind Berechnungen, die man jetzt gemacht hat. Denn, als wir es debattiert haben im Parlament, hat man die noch nicht gehabt. Ist 150 Millionen fehlen im Bund, weil man eben weniger Steuern muss zahlen, dank dieser Säule 3a. Und 400 Millionen bei den Kantonen. Und in einer Zeit, in der alle nur noch vom Sparen reden, einfach den reichsten 13% 600 Millionen im Jahr schenken, das geht nicht.
Jetzt hast du gerade vorher gesagt, du willst mehr ausgeben für, wegen der Sicherheit, oder? Also einverstanden. Aber gleichzeitig will man dann auch bei den Einnahmen noch schauen und die Vorlage auch wieder. Also da muss man sagen, willst du bei den Bauern das sparen? Oder wo willst du
denn genau? Ich sage das ganz genau. Wir haben den Bundesrat am 19. April ein Blatt geschickt mit 19 konkreten Massnahmen, wo man Geld sparen kann. Über 5 Milliarden, wo es keinem wehtut. Aber da machen die nicht mit. Wir haben es jetzt diese Woche schon gesehen im Ständerat oder im Asylbereich. Haben wir schon wieder gesagt, das, was wir beschlossen haben in der Herbstsession, ist der Ständerat schon wieder auf dem Abstellgleis und sagt, nein, im Asylbereich wollen wir jetzt auch nicht sparen. So kommen wir natürlich nicht vorwärts. Und es hat grosse Posten rum in dem Land, wo wir sparen können, wo es nicht viel wehtut. Die Massnahmen haben wir am Bundesrat schon lange
mitgeteilt. Also wir können uns das leisten, wir können auch an anderen Orten sparen.
Ja, sind bei diesen 19 Punkten Bauern auch drauf?
Es ist drauf Entwicklungshilfe halbieren. Es ist drauf im Asylwesen, das in den letzten Jahren von 2 Milliarden auf 4 Milliarden gestiegen ist. Es ist drauf der Kulturbereich. All die Ausgaben, die in den letzten Jahren so gestiegen sind. Und in der Landwirtschaft sind die Ausgaben flach geblieben in den letzten 20 Jahren. Man muss vielleicht schauen, wo sind die Ausgaben passiert in den letzten Jahren. Aber wir haben auch Vorschläge im Bereich Landwirtschaft, wo man Sparmaßnahmen machen kann.
Gut. Also, ja, die Entwicklungszusammenarbeit, die wollt ihr ja schon zusammenstreichen jetzt für die Armeefinanzierung. Also man kann den gleichen Franken einfach nicht zweimal ausgeben. Und darum eben realistisch müssen wir bleiben, das ist wichtig. Und für ein ausgewogenes Budget ist für mich ein grosses Fragezeichen, ob man dann noch so Geschichten auch noch zusätzlich machen sollte, die dann der Bundeshaushalt nur belastet.
Machen wir einen Punkt. Danke vielmals, Corinna Gredig, Matthias Ebischer, Marcel Dettling. Wenn Sie die Heidensonntag verpasst haben, es gibt dann auch als Podcast die heutige Sendung morgen am Morgen früh, entweder zum Nachhören, zum Beispiel auf dem Arbeitsweg, oder eben, wenn Sie es verpasst haben. Morgen im Tagtäglich diskutieren wir über die Abstimmungsvorlage zum Autobahnausbau. Und jetzt bleibt mir noch etwas. Danke fürs Zuschauen und ganz einen schönen Abend. Ade miteinander.